Es ist mal wieder soweit. Wir schauen bei Fielmann unter die Haube. Und zwar geht es darum, wie Fielmann aus Hamburg heraus international im E-Commerce wächst. Dabei betrachten wir nicht nur, was dabei gut läuft, sondern auch, mit welchen Herausforderungen und Stolpersteinen sie dabei konfrontiert sind.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und das hier ist heute eine doppelte Premiere. Denn nicht nur, dass ich diesmal zwei neue Stimmen von Fielmann am Mikrofon habe, sondern vielmehr, es ist auch der erste Live-Podcast von Marketing on Fire. Bei Fielmann in Hamburg fand das E-Commerce Aperitivo statt. Das ist eine Networking-Veranstaltung, die regelmäßig die Hamburger E-Commerce-Szene zusammenbringt. Und vor etwa 100 Gästen hatte ich da das Vergnügen, mit Frauke Rodeck und Andrea Schmidt von Fielmann über deren Internationalisierung zu sprechen. Wundere dich also jetzt nicht, wenn gleich im Hintergrund ab und zu andere Menschen zu hören sind und auch das Gespräch etwas mehr Dynamik dadurch vielleicht hat als sonst. Die Einblicke in den E-Commerce-Maschinenraum und auch in die Strategie von Fielmann sind aber mindestens genauso dynamisch und vor allem spannend. Wir starten also jetzt direkt rein in die Vorstellung meiner beiden Gäste. Los geht's!
Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei uns zu Hause. Total schön, dass alle da sind. Ich bin Frauke Rodeck und mein Jobtitel hier ist Director Global E-Commerce. Das heißt, ich verantworte hier die globalen E-Commerce-Kanäle zusammen mit meinen Teams. Und es ist eigentlich nicht nur E-Commerce. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch viel Omnichannel, was wir tun, weil wir ja ein Omnichannel-Unternehmen sind und hier nicht nur E-Commerce. Und damit würde ich sagen, alleine mit E-Commerce ist es nicht getan.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Andreas, ich bin bei Frauke im Team und mit meinem Team gemeinsam verantwortlich für die Budgetsteuerung, für die Online-Kanäle, für die Marketing-Kanäle, für den organischen Traffic und die Conversion-Optimierung auf den internationalen Webseiten.
Und damit starten wir direkt rein. Ich bin in Hamburg angekommen, die Sonne hat geschienen, die nächsten 10 Meter fing es an zu regnen, dann kam eine Windböe von der Seite und ich dachte mir, das passt relativ gut zur Großwetterlage im E-Commerce, so nehme ich das auch so ein bisschen wahr. Manchmal kommt ein Sonnenschein und dann im nächsten Moment kommen wieder so dunkle Wolken. Machen wir mal so einen kleinen Temperatur-, kleinen Wettercheck. Wie sieht die Lage im E-Commerce bei Fielmann aus?
Also wenn wir hier rausgucken, ich weiß, ich war heute Mittag mit einem Kollegen essen und wir hatten echte L'Oreal-Feelings. Wer diesen Spot kennt, die Suppe so quer fliegt, weil es so stürmt. So ist es tatsächlich, nehme ich es gar nicht wahr. Im E-Commerce bei uns gerade, ich würde sagen, ist es so heiter mit ein paar Schleierwolken. Das wäre meine Einschätzung. Die Lage ist natürlich, sag mal, dynamisch, das wissen wir alle. Der Markt ist dynamisch, sehr schnelle Veränderungen gerade. Aber was wir hier bei Fielmann haben, ist natürlich eine super stabile Basis aus 1300 Stores weltweit. Also ein ganz stabiles Stationärgeschäft, auf das wir die Online-Kanäle aufbauen, die digitalen Kanäle. Und wir haben Kunden, die sehr, sehr zufrieden mit uns sind, die uns sehr vertrauen. Das ist ja auch wichtig. Und wenn ich jetzt so gucke mit unserem Sortiment, schlecht geguckt wird ja immer. Das ist ja sehr krisenfest. Und wenn die Jugend mit ihrer Smartphone-Nutzung dazukommt, dann sehe ich auch nicht, dass es besser werden wird. Dazu kommt eine alternde Bevölkerung, die natürlich fürs Thema Hörakustik sehr empfänglich ist bei uns. Das heißt, wir haben mit dem Thema Hören und Sehen Themen, die alle Sinne ansprechen, die wichtigsten Sinne ansprechen. Und fühle mich damit wirklich sehr gut aufgestellt. Wachsende Smartphone-Nutzung kommt noch dazu. Interesse an Metabrillen gerade sehr. Also, oh. Heiter mit Schleierwolken. Ich bleib dabei.
Heiter mit Schleierwolken passt zum Wetter auf jeden Fall heute hier. Wie ist das im internationalen Abgleich? Wie schätzt ihr das ein oder wie nimmst du das wahr? Deutschland versus andere Märkte, weil ihr seid ja jetzt nicht nur in 2, 3 Märkten unterwegs.
Nee, es sind ein paar mehr. Und ich höre das immer, dass in Deutschland viel gemeckert und gejammert wird. Aber ich würde sagen, wenn ich unseren E-Commerce-Part angucke, dann ist das nicht meckern und jammern. Es ist natürlich herausfordernd. Also ja, wir sind hier der Marktführer. Ja, mehr als jede zweite Brille in Deutschland wird bei Fielmann gekauft. Kunden sind sehr zufrieden. Es bedeutet aber natürlich auch, dass wir einen nicht kleinen Druck haben, das auch sehr gut weiterhin zu machen. Und dieses wunderschöne Erlebnis, was du bei uns in den Stores hast. Menschen erzählen mir immer, wenn sie bei Fielmann waren, da wurde mir die Tür aufgehalten und da wurde nochmal der Name gesagt. Und das ist auch wirklich so. Und wir sind angehalten, das online eben auch abzubilden. Also ich suche noch nach der aufgehaltenen Tür online. der Druck ist schon groß. Der Druck ist groß auf uns, das genauso gut abzubilden, und wir wollen das auch. In anderen Ländern haben wir andere Herausforderungen. Also in Ländern, wo wir noch gar nicht so bekannt sind, wo wir relativ neu auf dem Markt sind, wo Fiemann als Marke noch nicht so bekannt ist, da geht's dann eben drum, die Marke auch bekannt zu machen, erstmal zu erzählen, ist dieser Optiker, der jetzt hier auf den Markt kommt. Also es ist unterschiedlich, aber von Jammern und Wehklagen, würde ich sagen, sind wir weit entfernt.
Dann reden wir am besten nicht über Fußball.
Ach, hör doch auf.
Aber du hast gerade so das Thema Herausforderungen angesprochen. Was sind so die typischen Herausforderungen, wenn es ans Thema Internationalisierung geht?
Man darf natürlich nicht denken, dass man einmal alles auf alle Märkte drauflegen kann. Also seine Schablone, grundsätzlich gehen nur an einen neuen Markt, wenn wir da auch schon Niederlassungen haben. Also einen Online-Shop von Fiemann wird es immer nur in einem Land geben, in dem es auch Niederlassungen gibt, und damit ist der Markt ja einfach schon mal erschlossen. Aber online musst du natürlich auch nochmal gucken, was sind so die Herausforderungen des Marktes. Wir sind mit Scale natürlich auf einer Plattform und können gleiche Sortimente, gleichen Content, das können wir alles gut ausrollen. Und dann gibt es immer so kleine Hürden, mit denen man nicht gerechnet hat, wie zum Beispiel Zahlarten. In Tschechien haben wir erlebt, zahlt man an der Haustür. Das wussten wir nicht. Hätten wir es gewusst, brauchst in Tschechien nicht antreten, wenn du die Zahlung an der Haustür nicht anbietest. Kleines Beispiel, dass die Schweizer gar nicht so gerne Rabatte mögen, weil sie dann immer denken, das ist vielleicht doch gar nicht so gut. Dass man in Polen keinen Alkohol auf einer Werbung zeigen darf und wir einen tollen Weihnachtsteaser mit einem Punsch drauf hatten. Die Art von Herausforderungen, aber grundsätzlich schauen wir uns den Markt natürlich vorher sehr genau an und gehen auch in ganz engen Austausch mit den lokalen Teams dann. Das ist eine unserer ganz großen Aufgaben, dass ich immer Omnichannel-Werbung mache, dass ich ganz viele Formate auch habe mit meinem Bereich, wie Rent in E-Commerce oder in wöchentlichen Newsletter, in dem wir erklären, was machen wir eigentlich, und ganz viele Austauschformate mit dem stationären Kolleginnen und Kollegen.
Um mal ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung zu kriegen, in wie vielen Ländern seid ihr aktiv?
Ja, Deutschland ist der größte und etablierteste Markt natürlich. Dann Österreich und die Schweiz. Polen und Tschechien, zwei ganz stark wachsende Märkte im Moment. Macht Andreas einen Riesenjob. Sie wachsen wirklich. Und dann gibt es quasi eine Schaufenstervariante. Also auch der Fiemann Online-Shop, wie man ihn jetzt sieht. Preisen und Sortimenten, Terminvereinbarung, aber ohne Kauffunktion. Das würde dann jetzt als nächstes wahrscheinlich kommen. Und dann sind wir ja noch in ein paar Märkten, wie man der Presse entnehmen kann, wo noch nicht Fiemann dran steht, wo wir aber auch als Optikkette vertreten sind und wo dann in den nächsten Jahren dran gearbeitet wird, wie wir auch diese Kolleginnen und Kollegen quasi in unser Netzwerk ziehen.
Also muss ich dich als Andreas fragen, wie habt ihr das Thema Haustürverkauf in Tschechien gelöst?
Ja, ist nicht der Haustürverkauf, sondern wirklich nur die Bezahlung, wenn der Lieferant vorbeikommt.
Und das ist jetzt eine Standardfunktion, die Scale dann jetzt für euch implementiert hat?
Tatsächlich, und das ist dann auch, wenn man sonst denkt, man kann das Standard-Setup von Deutschland in alle Länder ausrollen, immer genau diese Spezialcases für bestimmte Länder, wo man nochmal ein Auge drauf haben muss. Also, und dann auch mit wunderbaren Überraschungen. Also wir hatten das in Polen zum Beispiel, das ist die beliebte Zahnart Blick. Und wir kennen das ja so, wenn man eine Digitalzahlart in Deutschland hat, dass man von PayPal zum Beispiel wieder in den Checkout zurückgeroutet wird und dann wunderbar, wie man es gerne hat, irgendwie den Sale noch tracken kann. Bei Blick endet die Journey leider bei Blick. Das heißt, uns fehlen ungefähr 60% der getrackten Sales in Polen, und damit können wir jetzt irgendwie klarkommen und das hochskalieren. Inzwischen ist der Markt so groß, dass wir damit arbeiten können, aber am Anfang war das halt echt ein Problem, aus den restlichen Daten irgendwas abzuleiten, um dann Performance-Kanäle steuern zu können.
Du hattest ja auch gerade schon das Thema Meckern in Deutschland. Wir meckern ja auch immer über so den Stand der Digitalisierung. Jetzt beim Thema KI haben wir es natürlich ganz, wir sind ja meilenweit abgehangen, ist immer so das Narrativ, was wir irgendwie gerne mal im deutschen Raum haben. Wie ist eure Einschätzung, wenn wir den Reifegrad vom deutschen E-Commerce vergleichen mit anderen Ländern? Jetzt erstmal zum Beispiel die osteuropäischen Nachbarn, aber ihr seid ja auch in den USA unterwegs. Wo mein Bauchgefühl jetzt sagen würde, ganz anderer Reifegrad. Wie nehmt ihr das wahr?
Also in Europa würde ich jetzt erstmal grob drüber legen, haben wir einen recht hohen Reifegrad tatsächlich. Wir merken eine sehr hohe Akzeptanz von der Nutzung von digitalen Services und auch von Omnichannel-Dienstleistungen. Da können wir gar nicht mal so stark zwischen den einzelnen Ländern unterscheiden, dass wir irgendwie merken, dass irgendwie die Tschechen anders reagieren als die Schweizer oder die Deutschen. USA sind wir natürlich jetzt noch recht neu im Markt. Da wird es dann spannend, weil der Markt ist viel, viel größer. Du hast unterschiedliche Steuersätze für die einzelnen Bundesstaaten. Du hast unterschiedliche Datenschutzrechtlinien, egal wo du unterwegs bist. Einige Länder wie Kalifornien schon, ja, andere nicht. Also auch das muss man dann tatsächlich im Auge haben. Und gerade für unser Business hängt dort immer eine Krankenkasse dran und die sind lokal auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Also das macht es auch nochmal hochkomplex. Deswegen ist für uns eigentlich der Blick dann in Märkte, in denen wir gar nicht selbst aktiv sind, super spannend, um auch noch lernen zu können. Also wenn wir nach Asien schauen, ist natürlich eine noch höhere Mobile-Nutzung als in Deutschland ein Thema. Es ist noch viel stärker personalisiert. Wir haben noch Live-Shopping, wir haben D2C, alles Themen, die super spannend sind. Aber für uns in unseren Märkten und vor allem mit unserem Sortiment, wo auch langfristiges Vertrauen einfach ein viel, viel größerer Fund als ein kurzfristiger Trend ist, super wichtig. Da muss man auch sagen, wir verkaufen jetzt keine Handyhüllen im Flash-Sale, was man irgendwie immer super schnell testen kann, sondern haben mit der Brille zwar ein Massenprodukt, das aber trotzdem super personalisiert ist. Und das ist eine Vertrauensbasis, die dort einfach funktioniert, deswegen beobachten, lernen und gucken, ob wir das für uns adaptieren können oder weiter beobachten. Willst du noch ergänzen?
Es ist ja schon so, dass wir an unseren Kunden sehen, dass so AI-generierte Geschichten, die wir jetzt schon online anbieten, auch sehr gut angenommen werden. Also du kannst bei uns ja jetzt eine Brille aufprobieren. Das sieht ja aus, wirklich aus wie live. Du kannst während der Anprobe die Farbe der Brille, die Farbe des Glases verändern. Du kannst deinen Augenabstand bei uns messen und auch die Glashöhe, die Einschleifhöhe des Glases ist ja auch quasi ein von uns entwickeltes Feature, das auf KI beruht. Also wir machen schon ganz, ganz viel KI gesteuert, auch die Terminvereinbarung und dann die Terminsteuerung in den Stores ist ja auch KI gesteuert. Und das nehmen unsere Kunden super gut an.
Wenn ich die Märkte miteinander vergleiche, das hat man gerade so das Thema Reifegrad. Wie ist das in der Wettbewerbssituation? Weil Deutschland, seid ihr klar Platzhirsch, wahrscheinlich Markenbekanntheit bis unters Dach. So, wie ist das in anderen Ländern auch so die Wettbewerbsintensität? Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, es ist natürlich für uns im Dachraum super dankbar gewesen, mit einem Online-Shop live zu gehen, weil du hast ihn angeschaltet und von Tag 1 war Traffic und Konsum auf dem Shop. Das ist in Tschechien eine andere Nummer gewesen. So. Und da war das in den ersten Wochen wirklich sehr traurig. Da haben wir uns gefreut, wenn in der ersten Woche irgendwie ein Sale passiert ist. Das zog sich eine Weile hin. Dann haben wir uns irgendwie gefreut, wenn irgendwie am Ende der Woche irgendwie 1.000 Euro bei rumgekommen sind. Das war dann schon ein bisschen zäh, wo wir auch gemerkt haben, okay, also unsere Erfolgsrezepte aus dem Dachraum laufen einfach nicht. Niemand kennt uns. Auch das Stationärgeschäft ist zu dem Zeitpunkt gerade noch aufgebaut worden. Das heißt, wir konnten noch mit dem Fund, was uns sonst immer hilft, noch nicht wuchern. Das war dann schon mal eine harte Erfahrung, tatsächlich damit klarzukommen und dann auch zu sehen, auch bestimmte Kanäle, mit denen wir sonst arbeiten, gibt es lokale Adaptionen, die aber jetzt auch nicht so gut funktionieren, wie wir das gewohnt sind. Also als Beispiel, es gibt in Tschechien eine Preissuchmaschine, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber die sind in ihren Arbeitsprozessen nicht immer so gewesen, dass man das Gefühl hatte, dass sie Umsatz machen wollen. Es hat wirklich alles super lange gedauert. Und dann diese Geduld zu haben und das Verständnis, dass das in dem Markt scheinbar normal ist, oder auch wenn wir aus Deutschland heraus auf Englisch mit denen kommunizieren, dass wir keine Antwort kriegen, dass wir unsere lokalen Kollegen dann nochmal auf Tschechisch schreiben oder sogar anrufen lassen mussten, das war auch interessant tatsächlich.
Schönes Stichwort Geschwindigkeit. Also wenn ihr in einen neuen Markt reingeht, so, dann habt ihr jetzt die Erfahrung gemacht, so Tschechien, alles ein bisschen langsamer, euch kennt keiner, wenn ihr eine Brille verkauft, kann man jede einzelne fast feiern gehen. Also wie lange Vorlauf braucht ihr, um in einen Markt reinzugehen? Also so, wenn jemand sagt, so hier Tschechien wäre super, wenn wir reingehen, wann geht ihr dann da live? Und dann halt eben auch, wann macht es aus einer wirtschaftlichen Perspektive, fängt es auch an, Spaß zu machen? Weil so das, was du jetzt gerade geschildert hast, da waren die ersten Monate wahrscheinlich jetzt keine schwarze Null.
Ja, in der Gesamtbetrachtung muss man es ja aussehen. Ne? Also technisch sind wir inzwischen sehr, sehr schnell mit dem Livegang. Das geht innerhalb weniger Monate durch die Plattform. Märkte, wo jetzt kein Vielmann bisher dran steht, dauert es natürlich länger, weil es da unterschiedliche Datenstrukturen gibt. Das muss alles erstmal angeglichen werden. Technisch sind wir wirklich sehr schnell. Also es ist in dem Moment, wo wir wirklich Niederlassungen aufmachen, fangen wir auch an, über online nachzudenken und schauen, dass wir dann auch Learnings mitnehmen von Anfang an und nicht auch zu lange warten, weil wir dieses Konzept immer da, wo wir Stores haben, auch einen Online-Shop zu haben. Wir brauchen ja die Präsenz auch, weil Kunden bei uns Termine buchen. Wir haben viele Millionen Terminbuchungen über die Online-Präsenz im Jahr. Dadurch steuern wir auch Kundenströme in Niederlassungen, viele Millionen Online-Anproben, Kunden erstmal das Sortiment anschauen. Wir brauchen auch sowas wie das Abo digital, um quasi zu viele Menschen, die in den Stores sind, ein bisschen zu kanalisieren. Das ist ein Luxusproblem aus Deutschland, dass wir zu viele Kunden in Stores haben, die nur 2 Packungen Monatslinsen kaufen wollen und die Kolleginnen und Kollegen von der Beratung für eine Gleitsichtbrille abhalten. Dafür haben wir ein Abo inzwischen im Store. Wir schauen, dass wir das immer relativ zeitnah dann auch nachziehen, einfach um die ganzen digitalen Services auch anbieten zu können. Es geht nicht nur um Umsatz. Das muss man immer sagen. Wir sind das Einfallstor ins Fiemann-Universum mit unserer Online-Präsenz und bieten halt ganz viele digitale Dienste an, die jetzt nicht primär mit Umsatz zu tun haben. Wir schicken einfach vorbereitete Kunden in Niederlassungen, was da natürlich auch dann wieder Beratungszeit verkürzt. Eines unserer wertvollsten Assets, was wir haben, die Beratungsminute.
Habt ihr sehr starke Unterschiede, was die Umsätze digital und stationär angeht, nach Ländern? Also das heißt zum Beispiel in Deutschland mit einer hohen Bekanntheit gelerntes Verhalten, ich gehe in den Store rein, in anderen Ländern komplett anderes Verhalten, oder ist das relativ ähnlich?
Das ist relativ ähnlich. Also wir sehen, dass Kunden, zumindest europaweit, da können wir es sagen, gelernt haben, ich schaue erst mal online, da schaue ich mich um, da sehe ich, was es gibt, da buche ich einen Termin, da mache ich vielleicht auch ein anderes Sortiment angucken, einen ersten Online-Hörtest, da mache ich vielleicht nochmal den Check, ob meine Brille noch passt, das kann man inzwischen auch alles digital bei uns machen, suche mir ein bisschen was aus und gehe dann informiert in eine Niederlassung. Das ist wirklich ein gelerntes Verhalten und wir sehen jetzt auch, die Brille hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis die angelaufen ist, also Brille online kaufen ist nochmal was anderes als 2 Packungen Monatslinsen. Aber auch da haben wir so Formate wie Easy Second Pair. Das heißt, du gehst in eine Niederlassung, lässt dir da die Brille einmal anpassen und kaufst die zweite Brille dann online, weil du dein Kundenkonto die Werte einfach hat und du das einfach machen kannst. Das ist inzwischen ein total etabliertes Format. Das ist, glaube ich, auch unser erfolgreichstes Brillenkauf-Asset, der Easy Second Pair. Kunden wissen bei uns inzwischen. Das ist das Schöne, ne? Also was so im Moment Spaß macht. Man muss es nicht mehr immer erklären, dass wir einen Online- und einen Offline-Strang haben. Wir sind inzwischen so fluide, unsere Kunden sind so fluide, die wechseln munter zwischen den Kanälen und nutzen die alle.
Wenn ihr in den nächsten Markt jetzt reingeht, sagt ihr, also jetzt kommt die Idee, wir gehen nach Norwegen. Habt ihr dann so ein Playbook in der Tasche, ihr zieht das jetzt raus und sagt, das ist jetzt so der Blueprint und wir starten jetzt in den Markt und ist so unsere übliche Vorgehensweise, oder ist das ganz viel, wir müssen mal wieder komplett neu denken?
Nee, also die technische Basis, die wir nutzen, ist dann sowieso die gleiche. Da müssen wir jetzt nicht alles komplett denken, aber wir haben, um diese lokalen Besonderheiten auch wirklich rechtzeitig zu erfassen, bei uns ein Format, das heißt Integration Day. Da kommen dann wirklich aus allen tangierten Abteilungen von Marketing über Buchhaltung bis Logistik alle an einen Tisch. Wir schließen uns 1 bis 2 Tage an, pflastern alle Wände voll mit allen Punkten an der gesamten Customer Journey, die wir betrachten müssen, um zu gucken, sind das Punkte, die wir international einfach standardisiert übernehmen können, oder gibt es eben lokale Besonderheiten, um sicherzustellen, dass uns dort nicht der Haustürverkauf nochmal durchrutscht. Und dann funktioniert das Playbook eigentlich auch über die Teams, die aus der Zentrale, unabhängig davon, für welches Land sie arbeiten, in den gleichen Prozessen arbeiten, aber immer mit der lokalen Expertise von den Kollegen vor Ort.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, so dass das Target Operating Model bei uns im E-Com, wir haben Channel Manager, das sind also Channel Managerinnen tatsächlich, muss ich noch mal erwähnen, nur, also für jedes Land eine Channel Managerin, die sich quasi mit dem Online-Shop identifiziert und den steuert und auch der Kontakt zu dem Länderverantwortlichen dann ist. Und da geht es dann auch immer gleich. Da bauen wir den Business Case auf, wie wir ihn komplett bei uns, wie wir alle Business Cases aufbauen. Das wird mit reingeht, die Daten laufen in die Dashboards, die wir sowieso benutzen. Das geht mit in die Planung. Und dann geht es, ja, dann läuft es genauso los wie in allen anderen Ländern auch. Dann gibt's die Marketingplanung, die Logistikplanung. Ja, nein. immer gleiches Playbook. Hat sich sehr bewährt. Auch die Austauschformate, die wir ganz regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen haben, Weeklies, Monthlies, Quarterlies, haben sich absolut bewährt, sodass alle immer wissen, woran arbeiten wir eigentlich gerade.
Das klingt mir alles so einfach.
So, wir sind okay, ja hier unter echte Krisenfälle, ja?
Wir sind ja jetzt hier unter uns. Also das Thema Haustürbezahlung haben wir schon gelernt. Aber was sind denn sonst noch so Stolperfallen, wo ihr sagt, aha, das hätten wir gerne früher gewusst?
Naja, so also Andreas und ich haben uns drüber unterhalten. Ne? Wir kommen beide aus Online-Only-Playern und haben gedacht, na, wenn wir zu Fiemann gehen, das ist alles da. Das ist doch, die haben doch alles. Tatsächlich war zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem ersten Online-Shop gestartet sind, dieses ganze Geschäft ja durchoptimiert und perfekt durchoptimiert auf ein Stationärgeschäft. Es ist nicht so, dass jetzt alle gerufen haben, alle Kolleginnen und Kollegen in den Stores, yes, so auf so einen Online-Shop haben wir seit 50 Jahren gewartet. Das ist richtig krass, dass ihr jetzt da seid. Vielen Dank. Das war nicht so. Sondern was wir erstmal lernen mussten, ist zu sagen, wie schaffen wir denn eine Akzeptanz in den Niederlassungen für diesen Online-Shop. Weil wenn die nicht mitmachen und wenn die nicht sagen, Mensch, wir haben auch einen Online-Shop, den empfehle ich mal, dann sind wir verloren bei 1300 Stores. Und das mussten wir wirklich hart lernen, dass nicht jeder auf uns gewartet hat und mussten wirklich Formate entwickeln, um diesen Gedanken von Omnichannel in die Niederlassungen zu tragen. Das war zum Teil wirklich, das waren oft natürlich kritisch, die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber ganz viele von diesen durchaus kritischen und auch konstruktiven Anmerkungen mitgenommen. Wir haben Azubis als Botschafter genutzt, weil die natürlich mit ihrem sehr jungen Mindset auch sehr online affin sind. Und das war nicht einfach. Also wenn du hören willst, was nicht einfach war, das war nicht einfach. Ist aber inzwischen, muss es leider sagen, auch total gut.
Ja, und sonst vielleicht noch eine Perspektive ergänzen. Ne? Auch von Online-Pure-Player kommend war für mich gar nicht so bewusst in der Vergangenheit, dass wenn ich einen Newsletter zum Beispiel rausschicke, war für mich, das gab ja nur den einen Vertriebskanal. Hier war aber das Problem, einmal im Moment nicht drüber nachgedacht, dass wir vielleicht reinschreiben können, das Angebot gilt nur für online. Das ist dem Kunden bei uns vollkommen egal. Es stand dann ziemlich schnell im Store. Und bestes Beispiel, das war der Newsletter zum Thema Skibrillen. Und mich rief dann irgendein Store an, ja, Kunden stehen hier, wie könnten wir die jetzt mit Sehstärke verglasen? Sagst du uns das? Ich so, boah, finde es kein Optiker, keine Ahnung. So, und das ist aber ein operatives Problem, ne, wo der Kunde im Laden stand und die Menschen vor die Herausforderung gesetzt hat, jetzt irgendwas damit zu machen. Und nur weil ich nicht nachgedacht habe in dem Moment. Also das war dann auch eine harte Lernkurve. Auch an jedem einzelnen Kontaktpunkt vorher immer die Omnichannel-Journey direkt mitzudenken. So, das
diese Komplexität von diesem Gesamt-Fiemann-Universum hast du es, glaube ich, auch gerade genannt. Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich auch dann ganz gut. Da stolpert man dann als reiner Onliner wahrscheinlich auch mal, erwischt das eine oder andere Fettnäpfchen dann.
Ja.
Du hast vorhin über die Formate gesprochen, die ihr dann im stationären Handel gemacht habt, um die dann auch irgendwie mit ins Boot zu holen. Kannst du da Beispiele nennen?
Ja. Wir haben angefangen, einen Newsletter zu schreiben, jeden Freitag, und zwar in einfacher Sprache. Also meine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15 oder 14, und wenn die in der Küche Hausaufgaben gemacht hat, hat die mal gesagt, ey, nach dem Meeting, das ist, als ob du in einer ganz anderen Sprache sprichst. Ich verstehe überhaupt nicht, was du da sagst. Und das ist ja auch so, ne? Wir reden von Klicks und Call to Action und von Teasern, und in der Niederlassung ist es der Kunde und das Beratungsgespräch. Wir haben das überhaupt nicht verstanden, was wir da machen. Also haben wir diesen Newsletter wirklich in einfacher Sprache geschrieben und haben geschrieben, was machen wir da eigentlich und warum machen wir das? Dann haben wir die Omnichannel Ultras ins Leben gerufen mit einem KI-generierten Omnichannel Ultra Schaf, das es jetzt hier noch überall auf Socken und Hoodies gibt. Da haben wir uns zusammengetan mit Kolleginnen und Kollegen aus den Stores, aus verschiedenen Ländern, wir aus Marketing, E-Com, und haben geguckt, wo sind eigentlich die größten Probleme, und die haben wir dann gelöst zusammen. Und damit war schon mal so ein Format geschaffen, die Omnichannel Ultras. Dann haben wir hier auf so einem großen Treffen, was wir einmal im Jahr haben, alle diese Socken und Hoodies angehabt, und dann wurde das so nach und nach wirklich sehr begehrt. Dann haben wir dieses Format Rent in E-Commerce. Das heißt, man kann uns anrufen und dann kommen wir, egal wohin, in welches Land, oder hier auch in der Revision war ich vor 2 Wochen, und erzählen, was wir eigentlich so machen im E-Commerce. Also man kann uns mieten. Podcast haben wir ein Format hier intern, wo wir auch in kurzen Häppchen erzählen, was wir eigentlich machen im E-Commerce. Also wir haben ganz viele Formate entwickelt und auch ganz regelmäßige Austauschrunden mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlassungen. Ich bin inzwischen bei jedem Regionalleitungstreffen dabei. Die haben jetzt auch alle verstanden, dass ich auch Vertrieb mache, wie sie. Und jetzt sind wir so quasi eine Gang.
Wie wichtig war es, dass die Leute verstehen in den Stores, dass ihr ja im Prinzip ergänzendes und nicht kannibalisierendes Geschäft seid?
Super wichtig, weil das ist natürlich einer unserer relevantesten Touchpoints. Und wenn die Kollegen vor Ort nicht dahinter stehen, dann hätten wir auch echt ein Problem gehabt. Deswegen haben wir das bei uns auch so gelöst, dass der Umsatz, den wir im E-Commerce generieren, auch den Stores jeweils zugeschrieben wird. Also wenn sie den Kunden kennen und der dort verortet ist, dann ist das deren Umsatz. Das heißt, die können auch wirklich breitschultrig sagen, so hey, du musst für deine 2 Kontaktlinsenpackungen, die du rausholen möchtest, nicht nochmal herkommen, sondern du kannst die ganz entspannt online bestellen und das wird denen trotzdem zugerechnet. Und für uns natürlich tausende Kontakte jeden Tag. Und wenn die auch erwähnen, du hast den Online-Service, nutzt ihn, um dich vorzubereiten, um was nachzubestellen, ist das Gold wert.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr gar keinen Umsatz digital zuschreibt, sondern immer der Filiale? Ja. Das heißt, ihr beiden seid reiner Kostenfaktor?
Geld Weitergeber.
Das ist eine diplomatische Formulierung, finde ich gut.
Und Trafficbringer für die Stores natürlich.
Ja, ich meine, tatsächlich ist das ja aus einer psychologischen Komponente. Die Filialen werden ja auch von Menschen geführt. Das heißt, die haben wahrscheinlich auch so ein bisschen unternehmerisches Gen dahinter. Und wenn die dann auf einmal Angst haben, dass man denen dann auch quasi dann den Umsatz wegnimmt.
Ja. Und das wäre ein Worst Case, wenn der Kunde reinkommt und sagt, ich habe was im Online-Shop gesehen und Online-Shop kennen wir nicht, haben wir nichts mit zu tun. Hat sicherlich jeder schon mal irgendwo anders erlebt. Die Erfahrung ist nicht schön. Und das wollten wir von Start weg auch wirklich vermeiden. Deswegen die Lösung, dass nie das Gefühl eines Wettbewerbs entstehen konnte.
Wir sind ein Unternehmen. Also das ist das Entscheidende. Ne? Wir sind ein Unternehmen und am Ende ist es total egal, wo der Umsatz gemacht wird.
Ja, die Kunden verstehen es ja eh nicht. Also selbst wenn ihr 2 GmbHs wärt, versteht ja kein Mensch. Einen spannenden Punkt finde ich auch noch das Thema, du hast gerade kurz angeschnitten, Andreas, das Thema CRM. So, wie geht ihr da vor? Auch da Playbook, jedes Land das gleiche. Das heißt, dass ihr da dann Datenbestand aufbaut und die kommen dann auch in die gleiche E-Mail-Kommunikation rein oder habt ihr da auch länderspezifische Geschichten, die ihr da berücksichtigt?
Also wir hatten den Luxusfaktor, dass wir in Deutschland zum Start des Online-Shops schon einen riesengroßen Kundenbestand haben, den wir auch kontaktieren durften per E-Mail. Das heißt, wir konnten dort recht schnell sehr viel ausprobieren und dann haben wir tatsächlich alle Formate, die in Deutschland super gut funktioniert haben, nachdem wir in den anderen Ländern, die später live gegangen sind mit dem Online-Shop, auch einen hinreichenden Permission-Bestand hatten, um etwas auszuspielen, rüber kopiert. Das heißt, wir starten eigentlich in der Regel immer in Deutschland mit dem größten Bestand, um schnell einen validen Wert zu haben und rollen das dann tatsächlich international aus. Da gibt's bis auf sprachliche Feinheiten eigentlich keinen Unterschied.
Wie sieht das mit anderen Kommunikationskanälen aus? Themen wie Search, Themen wie Marktplätze, Preisvergleiche etc. Seid ihr da dann auch immer direkt aktiv oder ist das eher sowas, was ihr sagt, das ist eher nachgelagert, ihr kommt immer aus den Filialen, baut Datenbestand auf? Wie geht ihr da vor?
Nee, auf den großen relevanten Paid-Kanälen, also Google, wenig überraschend, sind wir natürlich vertreten. Wir schauen uns auch an, welche Preissuchmaschinen in den einzelnen Märkten sind. Da sind wir bei den relevantesten Playern. Marktplätze machen wir bisher gar nicht. Hat sich für uns jetzt mit dem spitzen Bleistift noch nicht gerechnet, das zu tun. Müssen wir mal gucken, wie sich die Zukunft weiterentwickelt, ob man auf marktplatzähnlichen Formaten zukünftig präsent sein muss. Ansonsten ja, aber die großen Player auf jeden Fall. Und dann, wenn es lokale Adaptionen gibt, die relevant sind, auch da ist Tschechien wieder ein Beispiel. Da gibt es zum Beispiel nicht nur Bing als zweitgrößte oder Microsoft Advertising als zweite große Plattform, sondern eine lokale Lösung, deren Name mir jetzt ad hoc nicht einfällt, aber Cessnam, genau. Danke.
Ja, tatsächlich sind wir ja mit dem Thema Gesundheitsdienstleistungen, die wir jetzt auch anbieten, werden wir ja gerade zum eigenen Marktplatz. Also kannst du bei uns ja jetzt schon einen iHealth-Check buchen und in der Niederlassung quasi deine Augen einmal komplett checken lassen, was ja, wie wir alle wissen, keine Arzttermine innerhalb von 6 Monaten gibt. Und das ist ja quasi so ein Beginn, ein eigener Marktplatz zu sein für Gesundheitsthemen.
Du hast gerade den Spitzenbleistift angesprochen. Lass mal über Zahlen reden. Oh. So, was Thema Kundenwert, Customer Lifetime Value. Ich weiß ja, dass ihr da eine sehr langfristige Perspektive auch drauf habt. Also das heißt, man kommt in das Fiemann-Universum quasi rein und erst mit Tod kommt, geht man quasi wieder raus. Das heißt, der Kundenwert aufs gesamte Leben gerechnet, das ist ja schon eine sehr große Zeitspanne dann auch. Seht ihr schon deutliche Unterschiede auch, was irgendwie Kundenwert, Kundenhaltbarkeit dann nach unterschiedlichen Ländern angeht?
Oh, da muss man das aus E-Commerce-Perspektive fairerweise sagen, dass wir noch recht jung sind und deswegen noch gar keine langen Reihen haben. Also im Stationärkauf bei einer Brille haben wir in der Regel so Wiederkaufszyklen von 4 bis 5 Jahren, also schon recht lang. Den E-Commerce gibt es erst 6 Jahre. Das heißt, ich kann mir die ein oder andere Kohorte anschauen, aber noch nicht seriös daraus ableiten. Und wenn man noch weitere Sortimente wie die Hörakustik zum Beispiel dazu nimmt, sind die Zyklen halt noch länger. Was wir aber sehen, dass wir aus dem Stationärbusiness gemessen eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und Loyalität haben. Und wie du es eben sagtest, die Kunden bleiben dann bei uns und empfehlen uns auch weiter. Von daher, das ist die positive Arbeitshypothese, dass wir den gleichen Customer Lifetime Value und Zyklus auch im E-Commerce haben werden.
Müssen wir das einfach in 5 Jahren hier nochmal machen und dann können wir auch können wir das Ganze datenbasiert auswerten. Eine Frage finde ich immer im Marketing- und E-Commerce-Kontext super spannend. Da bin ich auf eure Antwort extrem gespannt. Wie priorisiert ihr? Weil das Thema, es gibt diverse Länder, wo ihr noch nicht seid. Ihr habt diverse Themen, die ihr angehen könnt. Also so, das kennt wahrscheinlich auch jeder hier im Raum. Langeweile ist jetzt nicht so das größte Problem, was wir im Arbeitsalltag haben. Also zwei Perspektiven gerne da drauf. Erstens, wie macht ihr das persönlich und wie macht ihr das so als Organisation im Gesamten? Also so wie priorisierst du persönlich? Weil du hast wahrscheinlich auch den Schreibtisch randvoll. Hast du irgendwelche Methoden, die du da vorgehst?
Boah, also die Frage nach den Ländern ist jetzt recht einfach, weil, wie Frauke schon sagte, wir gehen nur in Länder mit dem E-Commerce, wo wir auch ein Stationärgeschäft haben. Da bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig. Da haben wir noch Italien, wo wir momentan das Schaufenster haben. Da gibt es momentan ein paar steuerliche Gründe oder Sondergründe der Finanzanforderungen in Italien, die nochmal wieder eine Lokalisierungsschleife nach sich ziehen, die das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Dort live zu gehen, das wäre das nächste Thema. Und ansonsten bei den Marketingkanälen, ja, schlichtweg der Kanal mit der größten Relevanz und erwartungsgemäß dem besten ROAS. Da setzen wir erst die Energie drauf. Dann gucken wir natürlich, dass wir möglichst von den Paid-Kanälen runterkommen und die Non-Paid-Kanäle priorisieren, also SEO, Geo und Direct, dass wir auch als E-Commerce in der Brand-Kommunikation noch stärker stattfinden und CRM natürlich. Und dann, wenn da noch Zeit ist, geht die Kaskade weiter runter und logischerweise dann auch die größeren Länder priorisierter als die kleineren.
Ja, und ansonsten ist Feature-Entwicklung, Weiterentwicklung Online-Shop angeht, ist natürlich einmal immer zu schauen, was sind die größten Needs der Kunden, also wo sind die größten Ausstiegspunkte, wo können wir was tun? Und dann sind wir knallhart mit Business Case dabei. Also wir gucken uns wirklich das an, was auch einen positiven Business Case hat, was gut gemacht fürs Kapazität gibt und wo der Business Case positiv ist, so spätestens im nächsten Jahr. Und danach priorisieren wir, danach wird die Roadmap aufgestellt und ja, dann ist no pressure, aber wann ist denn fertig?
So, da schließe ich noch eine Frage dran. Danach kommen wir zu euren Fragen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt kluge Fragen überlegen. Schon mal. Thema Roadmap und Pressure. So, wie viel Zeit, also wie viel Druck ist da auf dem Kessel, wenn ihr in den Markt reingeht? Und wie lang ist euer Planungshorizont? Also geht ihr da irgendwie so, im nächsten Quartal muss das erreicht sein oder wir gucken jetzt mal auf die nächsten 3 Jahre? Wie geht ihr da vor?
Ja, je nachdem, also beides. In ein neues Land zu gehen, wo wir vielleicht noch nicht jetzt Fiemann heißen und wo es noch um Produktdaten und anderes geht und um einen Wechsel auf die Plattform, da dauert es natürlich länger, natürlich. Wenn es ein Land ist, wo schon Fiemann dran steht, geht es deutlich schneller. Und dann gibt es die kurzfristigen Roadmaps, die mittelfristigen und die langfristigen. Ja, aber natürlich machen wir es schon geplant. Davon darfst du ausgehen.
Das überrascht mich nicht. So, eure Fragen.
Erstmal vielen Dank. Ich habe mich gerade, und zwar hatte ich dir erzählt, dass ja der Online-Shop mehr so der Zulieferer ist für das stationäre Geschäft. Und könnt ihr das irgendwie tracken, beziehungsweise ist das messbar über das Kundenkonto oder hat, ja, genau.
Die Frage war, ist der Online-Shop ist quasi der Zulieferer, so.
Nur das Einfallstor ins Fiemann-Universum.
Das merken wir uns jetzt alle. Der Online-Shop ist das Einfallstor ins Fiemann-Universum.
Ja, Auch da können wir froh und stolz berichten, dass wir jetzt das neue Kundenkonto in der Dachregion schon ausgerollt haben. Jetzt sagt ihr vielleicht, Kundenkonto, das ist ja crazy, habe ich bei Amazon seit 10 Jahren. Das wollt ihr mir erzählen. Bisher war es so, also Gesundheitsdaten sind Daten, die sind genauso wie Tumormarker kategorisiert. Also wir reden hier wirklich von Gesundheitsdaten, die können wir nicht einfach durch die Gegend schicken. Da müssen wir schon sehr sorgfältig umgehen, da müssen unsere Kunden viel Vertrauen haben. Jetzt gibt es ein Kundenkonto zum ersten Mal in der Dachregion, in dem deine Daten, deine Käufe aus der Niederlassung und aus dem Online-Shop beide drin sind. Und damit haben wir jetzt zum ersten Mal, thank God, diese 360-Grad-Sicht auf unsere Kunden. Wir wissen, wann warst du in der Niederlassung, was hast du da gemacht, wann hast du im Online-Shop nachgekauft, wann bist du dann wieder in die Niederlassung gegangen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, ja auch richtig, richtig personalisiert auf unsere Kunden einzugehen und ihnen quasi mit dem neuen Kundenkonto ein Zuhause zu geben. Ich habe in meinem Studium bei Ansons gearbeitet. Kein Mann kannte seine Hosengröße. Was glaubst du, wie es ist mit deinen Brillenwerten? Das ist noch viel, viel, viel schlimmer. Und die hast du jetzt alle in deinem Zuhause, in deinem Kundenkonto.
Genau, sonst vielleicht noch ergänzend, auch für Kunden, die kein Kundenkonto haben, haben wir natürlich die Standard-Tracking-Wege, auch das Appointment-Booking-Event mit zu tracken, inklusive No-Show-Quote und Umsatz nachher im Store durchzumessen, um auch dort performant optimieren zu können.
Welcher Mann kennt hier seine Hosengröße? Solide Quote, würde ich sagen. So, da vorne war noch Frage.
Ja. Ich habe eine Frage, das Thema App, also Fehmarn als App. Ich habe gerade mal gebucht, habe ich jetzt für Kontaktlinsen gesehen. Wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwie Pläne?
Die Kontaktlinsen-App, die du da siehst, ist tatsächlich unser ältestes digitales Produkt. Gibt es schon sehr, sehr, sehr lange und viel länger, als es den Online-Shop gibt. Das ist jetzt eine App, da wird dir quasi in der Niederlassung dein System einmal hinterlegt und dann kannst du das, wann immer du möchtest, hinterher bestellen. Die hat immer noch ein solides Grundrauschen für alle Kunden, die einfach nur immer mal Kontaktlinsen nachbestellen. Und Andreas liebt sie, weil da kein Performance-Marketing drauf ist. Eine Fehmarn-App bei einem Nachkaufzyklus von ein paar Jahren bei einer Brille würde natürlich bedeuten, dass du die ungefähr 300 Mal aktualisieren musstest im App Store, bis du deine nächste Brille kaufst. Das ist aktuell, ich würde nicht sich für alle Zeiten ausschließen, aber aktuell ist es jetzt einfach nicht unser Thema.
Weitere Frage. Eine Frage lassen wir noch zu. Ganz da hinten. Sie war schnell dahinter mir.
Könnt ihr noch ein bisschen was zur Markteintrittsstrategie sagen? Also habt ihr ein komplettes Marketingbudget oder startet ihr nur in den Filialen, startet ihr mit Influencer Events, also wie geht ihr überhaupt mit Marketing um?
Genau, zum Markteintritt haben wir natürlich immer einen kompletten Business Case, der auch ein Marketingbudget inklusive Aufteilung nach Sortiment und konkreter Kurerwartung beinhaltet. Dann gucken wir, dass wir direkt erstmal in der Kommunikation von den Stores mit drin sind, dass die Kunden an den nativen Touchpoints tatsächlich informiert werden. Wir fangen rechtzeitig an. Also in der Regel haben wir in den Ländern ja vorher auch schon eine Online-Präsenz, bevor ein Online-Shop dazukommt, dass wir schon anfangen, E-Mail-Permissions einzusammeln, um auch hier möglichst viele Touchpoints zu haben. Und dann ist der einfachste Einstieg in der Regel tatsächlich Google Shopping und SEA. Und was uns zugute kommt, aufgrund der Bekanntheit und auch der Klarheit, wofür wir stehen, dass wir auch recht schnell organische Umsätze über SEO tatsächlich mit erreichen können.
So, ihr seid noch ein bisschen hier. Also insofern alle weiteren Fragen an die beiden einfach jetzt gleich stellen. Und dann sage ich euch beiden vielen, vielen Dank für die Einblicke und euch vielen Dank für das aufmerksame Zuhören und die schönen Fragen. Dankeschön.
Das war sie, die erste live mit Publikum Aufzeichnung von Marketing on Fire. Mir hat das vor Ort riesen Spaß gemacht und die Resonanz vom Publikum auch bei Fehmarn vor Ort war extrem positiv. Und ich wurde, nachdem ich das auf LinkedIn gepostet habe, auch noch von anderen Veranstaltern angeschrieben oder bin verteckt worden, damit wir das auf jeden Fall häufiger machen. Jetzt ist meine spannende Frage an dich. Wie siehst du das? Du warst nicht live vor Ort und hast das jetzt nochmal angehört. Ist das als Hörerlebnis auch im Podcast hier auf jeden Fall hörenswert oder sagst du, boah, lieber nicht, lieber klassische Folgen nur? Das Feedback ist für mich super hilfreich, damit ich da einfach in die Planung gehen kann. Und auch wenn du andere Veranstaltungen kennst, wo du sagst, da würde das total Sinn ergeben, weil da sind schlaue Leute, die man unbedingt gleich mal interviewen sollte, dann verbinde mich da gerne mit den Veranstaltern oder gib mir den Hinweis, dann verfolge ich das gerne weiter. Und ansonsten gibt es ab nächster Woche wieder die gewohnten Folgen ohne Live-Publikum, dafür natürlich auch mit mindestens genauso viel Input wie in der heutigen Episode. Bitte abonniere diesen Podcast auch, damit du diese Folge nicht verpasst und hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin tolle Gäste auf unsere Plattform bekommen. Danke dir und bis nächste Woche. Ciao.